Hallo, hier ist Birgit Hochreiter und herzlich willkommen bei meinem Podcast Perspektive Abenteuer. Und heute habe ich wieder eine wunderbare, inspirierende Abenteurerin zu Gast, Iris Einöder. Iris Einöder habe ich vor einigen Jahren kennengelernt, als ich ein Seminar online für Gründerinnen abgehalten habe, wo es um Motivation gegangen ist. Es war mitten in der Pandemie, mitten im Lockdown. Und Iris ist mir unter all den Teilnehmerinnen aufgefallen, vor allem durch ihr Wesen, durch ihr freundliches Wesen. Oder im Englischen sagt man kind, und das ist im Deutschen oft gar nicht so leicht zu übersetzen, sie ist einfach kind. Und natürlich auch durch all das, was sie ausmacht. Sie ist Kosmopolitin, sie wollte gründen und mittlerweile hat sie auch gegründet, denn ich habe sie ein paar Jahre später wieder getroffen im Rahmen einer Veranstaltung für Gründerinnen. Wir sind wieder ins Gespräch gekommen, endlich einmal in echt sozusagen, und sind in Kontakt geblieben und führen dauernd inspirierende Gespräche. Und sie war eine der ersten, die mir eingefallen ist, als ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe. Und ich habe gewusst, ich möchte Iris interviewen. Heute zu ihrer Rolle als Gründerin. Aber wir werden auch ein bisschen mehr über sie erfahren, über ihren Weg. Hallo Iris, schön, dass du da bist.
Hallo Birgit, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und freue mich auf die spannende Reise, die wir uns jetzt begeben werden.
Ja, Reise, das ist sehr ein gutes Wort für dich.
Ja, tatsächlich, ja.
Du bist ja schon in jungen Jahren weit gereist, weit herumgereist. Erzähl uns ein bisschen darüber.
Ja, ich habe tatsächlich einen nicht linearen Lebenslauf oder Lebensweg bis hierher beschritten und bin schon im jungen Alter mit fremden Kulturen, würde ich jetzt sagen, in Kontakt gekommen. Der erste Wendepunkt in mein Leben kam schon im Alter von 5 Jahren, wo wir gemeinsam mit der Familie nach Guatemala gezogen sind. Und ich bin in Guatemala aufgewachsen und habe die Kultur dort aufgesaugt. Ich wurde Teil der Kultur, die Kultur wurde Teil von mir und bin mit in diesem wirklich fantastischen Land, farbenfrohen Land, mit all diesen fantastischen, mit der fantastischen Landschaft, mit den Naturgewalten, den Vulkanen, die Flora, die Fauna, die unglaublichen Früchte, Gemüse, alles, was es dort gibt, das ist einfach bunt. Die Leute sind auf der Straße, das Leben basiert auf der Straße. Die Leute haben diese lateinamerikanischen Vibes im Blut einfach. Man lacht viel, man tanzt viel. Und mit dem bin ich aufgewachsen. Und das hat mich sicher bis heute sehr stark geprägt und ich trage das auch sicher noch als Teil von mir bis heute ganz, ganz, ganz tief im Kern in mir drinnen. Und das macht mich auch bis heute, denke ich, zu dem Menschen, der ich heute auch bin.
Und kannst du diese Werte, diese Eigenschaften, die du dir zugelegt hast, kannst du die auch entsprechend ausleben hier? Wir sind in Österreich, in Kärnten. Kannst du das ausleben?
Das ist ein guter Punkt, weil mein Leben nahm dann mit 15 schon den nächsten Wendepunkt, als wir dann von Guatemala zurückgekommen sind. Und dann bin ich als 15-Jährige plötzlich in einem trüben, kalten Herbst hier in Oberkärnten gelandet und habe die Welt nicht mehr verstanden, sozusagen. Ist natürlich ein totaler Kulturclash, weil die Kulturen ja so unterschiedlicher nicht sein könnten, muss man so sagen. Und ich habe tatsächlich in diesen Jahren extrem gekämpft, auch mit der Frage der Identität, mit der Frage, wer bin ich, wohin gehöre ich, wo ist mein Platz auf dieser Welt? Und das sind auch tatsächlich ganz große Fragen, die natürlich jeder Jugendliche hat. Das ist jetzt schon so nicht das Besondere. Das beschäftigt natürlich jeden. Aber durch diese Kulturbruch, sage ich mal so, oder durch diese zwei Kulturen, die ich dann kennengelernt habe und die so eigentlich sich gegenüberstanden, war das für mich, war einfach diese Frage noch eine viel größere. Wo ist mein Platz auf der Welt? Wer bin ich eigentlich? Und in dieser Zeit wird einem ja auch ganz oft die Frage gestellt, was willst du einmal werden?
Genau.
Und was willst du einmal werden? Diese Frage war für mich so unfassbar, fast absurd.
Ja.
Weil wie sollst du je das beantworten können oder wie sollst du wissen, was du werden willst, wenn du ja noch gar nicht weißt, wer du bist? Und mich hat so sehr diese Frage, die erste noch beschäftigt, wer bin ich eigentlich und wo ist mein Platz und was willst du einmal werden, wäre ja dann erst Stufe 2 sozusagen. Und tatsächlich ist diese Frage, wer bin ich und wo ist mein Platz, die hat mich so lange begleitet, die begleitet mich heute auch noch. Natürlich weiß ich heute schon viel mehr, wer ich bin, was mich ausmacht. Wo mein Platz in dieser Welt ist, das bleibt für mich offen und vielleicht werde ich mich auch noch mit 90 fragen, wer bin ich eigentlich, weil das schon auch so ein intrinsistische Motivation dahinter liegt, auch mich immer wieder neu zu finden, mich immer wieder neu zu entwickeln.
Neu zu erfinden.
Ja, genau.
Ja, okay.
Und die, diese große Frage im Hintergrund hat mich eigentlich durch mein ganzes Leben begleitet. Und war so ein bisschen auch der Antrieb oder die Motivation, dahinter wieder weiterzugehen. Ich habe dann nach der Schule, bin ich eigentlich nur für einen Sommerjob nach London gegangen und mit einer Freundin und bin in London kleben geblieben. Ich habe dann 6 Jahre in London verbracht, ich habe in London Marketingkommunikation studiert, ich habe in London meine ersten Berufserfahrungen gemacht und vor allem auch viel gelebt, viel erlebt, extreme Höhen, extreme Tiefen. London hat so einen ganz eigenen Puls. Die Stadt hat seinen eigenen Antrieb, mit dem du gehst. Du lebst dort nicht in einem eigenen Rhythmus, du lebst dort im Rhythmus und im Puls der Stadt. Und das spürst du so extrem, nämlich dann, wenn du sagst einmal im Jahr, okay, ich steig ins Flugzeug und ich fliege wieder mal nach Hause. Und dann kommst du hier in Kärnten an und du merkst so, okay, es ist einfach eine ganz andere Dynamik. Und so wie du wieder zurückkommst und in dieser Stadt aussteigst und in diese Stadt eintauchst, lebst du einfach in diesem wahnsinnig dynamischen Puls. Also auch eine ganz, ganz aufregende Stadt, auch die ich damals in meinen jungen und Mitte 20er Jahren verbringen durfte. Und ja.
Und welche Fähigkeiten oder auch welche Prägungen haben dir dabei geholfen, in London gut auf der Welle zu surfen?
Das ist eine richtig spannende Frage. In London auf der Welle surfen ist so ein bisschen zweischneidig, weil manchmal surfst du und manchmal bist du einfach, ist es die Waschmaschine, weil die Welle einfach direkt über dich gebrochen ist und du bist jetzt einfach in diesem Strudel drin und musst jetzt einfach einen Weg finden, da wirklich auch durchzutauchen. Mhm. Also London ist ein wirklich hartes Pflaster und hat eben für mich gefühlt, war alles sehr intensiv. Die Höhepunkte und die Möglichkeiten, die man hat, die sind gefühlt höher, größer, weiter. Mhm. Es sind aber auch die Tiefgänge und die Tiefschläge wirklich auch gefühlt wesentlich tiefer, wesentlich intensiver. Also es ist schon eine sehr herausfordernde Stadt.
Ja.
Und was hat mir da geholfen, durchzukommen? Ich glaube, die Stadt hat mich geformt auch und hat mich auch resilient gemacht. Und es ist, ich denke, das spielt schon auch die Fähigkeit rein oder das Privileg mit rein, dass ich schon als Kind in ein anderes Land reisen durfte. Und dass ich schon als Kind gemerkt habe, Grenzen, Landesgrenzen sind was extrem Abstraktes. They're man-made. Es gibt, wenn wir von einem Land ins andere gehen, gibt es da selten wo einen Zaun oder eine Mauer. Ja, gibt es leider Negativbeispiele auch.
Ja.
Aber großteils ist das einfach, die Grenze ist ist abstrakt und die ist fiktiv. Mhm. Und mit dem Wissen aufzuwachsen oder mit dieser Erfahrung, mit der ich aufgewachsen bin, zu wissen, okay, ich habe in einem anderen Land gelebt, dort war es genauso schön, vielleicht sogar schöner als in dem anderen Land, das ich vorher schon kannte, das öffnet dir einfach Möglichkeiten oder den Blick zu sagen, naja, dann könnte ich ja eigentlich überall hin in die Welt. Ich könnte mir eigentlich theoretisch auf der Landkarte oder den Globus nehmen, und die Augen zumachen, den Finger draufhalten und sagen, wohin geht's als nächstes? Und London war ja auch mehr oder weniger eine ziemliche zufällige Wahl, die zu dem Zeitpunkt gepasst hat.
Ja.
Und ich glaube, dass diese Erfahrung, dass ich schon gewusst hatte, dass es schön, unglaublich schön sein kann, in einem anderen Land zu leben. Das hat mir sicher auch die Kraft und die Resilienz gegeben, auch in London gut, im Endeffekt gut auf den Boden zu kommen und auf zwei Beinen zu stehen.
Ja. Aber London muss dir trotzdem gut gefallen haben, weil sonst wärst du nicht 6 Jahre dort geblieben oder 5 Jahre.
Ja, 6 Jahre. Natürlich, London ist für jemanden in den Mid-20ern ein wahnsinnig aufregender Ort.
Ja.
Und da bewegt sich einfach so viel, da tut sich so viel. Ich hatte das Gefühl, nach 6 Jahren, und ich war wirklich viel unterwegs, weil ich wollte ja wirklich die Stadt erleben, ich hatte das Gefühl, ich kenne jetzt ein Zehntel der Stadt. Und ich wusste aber, wenn ich noch 6 Jahre bleibe, kenne ich wahrscheinlich immer nur noch ein Zehntel, weil sich ja die Stadt auch immer wieder erneuert.
Ja, ja.
Also die bleibt ja nicht auf den Stand. Man kann ja die Stadt nie komplett erfassen. Das ist einfach enorm. Ja. Es war schon sehr, sehr dynamisch und sehr spannend.
Und was hat dich dann bewegt, wieder von London zurückzugehen nach Österreich?
Das ist auch eine spannende Frage. Ich glaube, ich wäre früher oder später, hätte ich sowieso den Schritt gemacht, weil ich dieses Tempo und diese Dynamik auf Dauer gar nicht halten wollen würde. Und es war aber tatsächlich eine sehr persönliche Entscheidung, die mit meiner Familie zu tun hatte, die ja auch bis zu dem Zeitpunkt waren wir im engen Familienkern auch so ein bisschen zerstreut. Meine Eltern hatten damals auch 10 Jahre danach noch in Budapest verbracht. Das heißt, ich bin manchmal, wenn ich nach Hause geflogen bin, bin ich nach Budapest geflogen. Ach. Und da war schon irgendwie auch so viel Multikulturalität irgendwie so oder gelebtes gelebte Kulturen oder interkulturelle Kompetenz irgendwie die wir da so mitgekriegt haben, die aber dann an einem gewissen Punkt, wo ich gemerkt habe, so okay, jetzt kommt auch irgendwie meine Familie wieder zurück nach Österreich, meine Schwestern auch wieder langsam irgendwie, es gab so ein Jahr da. Das war gar nicht abgestimmt oder ausgemacht, aber das sind irgendwie aus irgendeinem Grund alle zurück nach Kärnten gekommen. Und dann war das für mich auch irgendwie ein guter Zeitpunkt nach den Jahren zu sagen, okay, vielleicht ist es auch für mich Zeit, jetzt wieder einen neuen Lebensabschnitt zu starten und wieder einen Wendepunkt zu setzen in meinem Leben.
Das heißt, du hast dich dann in Kärnten niedergelassen und auch in Kärnten einen Job gesucht und dich dann beruflich etabliert. Was hast du da gemacht?
Das ging leider nicht, weil der Sprung zwischen London und Kärnten, der war einfach viel zu groß.
Okay.
Das war leider nicht machbar.
Okay.
Ich bin aber tatsächlich für ein paar Monate nach Kärnten gekommen, um tatsächlich mich auch zu erholen. Und ich habe tatsächlich auch, wahrscheinlich rückblickend könnte man sagen, schon auch so eine leichte Erschöpfungsdepression auch gehabt, weil ich tatsächlich auch gemerkt habe, dass ich viele, viele Jahre in einem richtig hohen Tempo gelebt und gearbeitet habe.
Und in welchem Beruf hast du gearbeitet in London?
Zuletzt war ich im Tourismusbereich. Ja. Ich habe in der Austria National Tourist Office den gearbeitet. Das ist der die Marktstelle von der Österreich-Werbung in London.
Ah, okay.
Genau, und ich war da zuständig für die Märkte UK und Ireland, für das Business and Convention Network, also für diesen Teil, der nicht Urlaub in Österreich promotet, sondern Österreich als eine Business-Destination für Business-Travel, Incentives und so weiter.
Okay.
Diese Geschichte, ja. Ja, da bin ich eigentlich das erste Mal in den Tourismusbereich reingekommen, der mich dann auch die ganzen Jahre lang begleitet hat. Also im Tourismus bin ich ja heute oder ich betreue auch heute viele Kunden im Tourismusbereich. Das hat damals begonnen in London.
Okay, die Wurzeln sind in London entstanden. Ja.
Genau.
Okay, das heißt, du bist zurückgekommen nach Kärnten in einem ersten Schritt, um dich zu erholen.
Aber von mich zu orientieren,
Orientieren. Aber von irgendwas muss man natürlich auch leben.
Genau.
Ja, und von irgendwas muss man die Rechnungen zahlen.
So ist es.
Das heißt, was hast du dann gemacht?
Für mich war dann klar, der nächste Schritt geht natürlich nach Wien.
Ja.
Und in Wien bin ich dann in die Startup-Szene reingerutscht und hatte dort meinen ersten Job in einem unglaublich spannenden Startup. Und ich war gleich Feuer und Flamme für die Startup-Szene, weil in der Startup-Szene für alle, die im Startup-Bereich arbeiten oder sind oder schon mal gegründet haben, die wissen jetzt wahrscheinlich, wovon ich spreche. Das ist einfach eine andere Dynamik dort. Man arbeitet in einem hohen Tempo. Alles, was man umsetzt, man sieht die Wirkung, die das hat, gleich unmittelbar. Die ganze Szene ist sehr dynamisch und das war auch das Arbeiten, was ich aus London gewohnt war, weil auch der Zweig oder die Niederlassungsstelle von der Österreich-Werbung in London auf den Märkten, wir haben gearbeitet wie in Agenturen, also es war wirklich so eine hohe Geschwindigkeit, hohes Tempo. Und die Startup-Szene hier, die hat mich dann sofort gefangen. Also ich war gleich Feuer und Flamme und habe die Möglichkeit bekommen, in diesem Startup ein komplettes Rebranding auf die Beine zu stellen. Mhm. Das war ein Spin-off von der MedUni Wien. Das haben Ärzte aus der Notfallmedizin vom AKH mitentwickelt, dieses Produkt. Und zu dem Zeitpunkt, als ich dazugekommen bin, das war noch relativ früh nach der Gründung, gab es noch fast kein Marketing. Es gab eine Website, es gab eine Broschüre und das war's. Und dann hieß es so, okay, du darfst dich hier austoben und du darfst die ganze Marketingabteilung aufbauen. Wow. Und es war einfach für mich eine unglaublich spannende Erfahrung. Und ich habe dann tatsächlich ein Team aufgebaut. Wir haben Produkte entwickelt, Produktserien, wir haben am Ende, die Marketingmaterialien waren in 8 verschiedenen Sprachen, wir haben 40 verschiedene Länder verkauft. Es war eine unglaublich dynamische und schöne Zeit. Ich habe natürlich ganz viel, natürlich auch mit dem medizinischen Bereich zu tun gehabt. Ich war ganz viel unterwegs auf der Welt. Ich war irgendwie auch mein Bereich war die Schnittstelle auch zwischen also der Kommunikation nach außen, zwischen Marketing und aber auch den Ärzten und den klinischen Bereich mit der ganzen Studienlage, alles, was da an Neuem passiert. Und so ist es dann da auch dazu gekommen, dass ich viel unterwegs war auf vielen Kongressen, internationalen Kongressen, von Südkorea in Europa viel bis in den USA, waren wir da ganz stark im Einsatz und vor allem in meiner Position war ich da wirklich auch ganz viel unterwegs.
Ja, du hast mir von einer Anekdote erzählt, die vielleicht einen Wendepunkt vorbereitet hat. Ja, du hast mir erzählt, irgendwann einmal warst du auf einem Flughafen und hast nicht mehr gewusst, welcher Flughafen das ist. Wolltest aber niemanden fragen, um Konsequenzen zu vermeiden. Erzähl einmal drüber.
Tatsächlich. Es war in dieser Zeit, ich war tatsächlich auf einer Businessreise und ich erinnere mich an die Situation. Ich war im Flughafen in der Eingangshalle und ich hatte, damals waren es noch die klassischen Tickets, diese Papiertickets, die man halt in der Hand hielt. Und da stand natürlich meine Destination drauf. Aber natürlich nicht von wo ich wegfliegen würde. Ja. Und dann habe ich mich umgesehen und mir gedacht so, wo bin ich eigentlich? Und dann ist mir aufgefallen, Flughäfen auf der ganzen Welt schauen sich eigentlich ziemlich ähnlich, weil gewisse Elemente wiederholen sich einfach. Also die von den Eingangshallen sind diese ganzen Icons mit den Arrivals und Departures und Check-in und dort und Lounges und so weiter und. Es ist, und die sind eigentlich austauschbar, ist mir dort auch aufgefallen. Flughäfen sind komplett austauschbar. Und es stand nirgendwo, welcher Flughafen das war. Wo waren wir denn eigentlich? Und ich war müde, weil ich kam ja gerade von einer Businessreise und ich wusste nicht mehr jetzt, wo bin ich eigentlich, was ist, wo, welcher Flughafen ist das? Und es schien mir nicht richtig, zu jemandem hinzugehen und zu fragen, entschuldigen Sie, where are we? Genau, um Konsequenzen zu vermeiden. Und dann dachte ich mir, also nachdem ich mich wirklich umgesehen hatte und geschaut habe, okay, wo finde ich denn da irgendwas und nichts gesehen hatte, habe ich das Flughafengebäude verlassen, weil ich mir dachte, na, bei jedem Flughafen muss doch vorne in ganz großen Lettern oben stehen. Und tatsächlich so war es. Ich bin rausgegangen und ich musste immer weiter zurück, um dann in großen Lettern zu sehen, aha, Kopenhagen. Ich war in Kopenhagen. Und die Tatsache, dass ich da draußen stand, um mich zu vergewissern, dass ich in Kopenhagen war, hat natürlich auch wieder alles, hat mir natürlich wieder sofort in Erinnerung gerufen, warum. Ich war auf einem Kongress in Malmö in Schweden und war deshalb ja gar nicht von Schweden weggeflogen, weil der Flughafen in Kopenhagen ja eigentlich viel näher war und so weiter und so fort. Aber dieser Moment war einfach, es war einfach ein Aha-Erlebnis, wo ich mir auch dachte, also erstens ein Aha-Erlebnis, Flughäfen sind austauschbar.
Ja, ja.
Das Zweite, was ich gelernt habe, war, ich muss an meinem Lebensstil was ändern. Okay. Einfach. Das kann so nicht weitergehen. Ja. Und habe dann auch tatsächlich die Entscheidung getroffen, nicht unmittelbar, aber die Entscheidung ist danach herangereift, auch von diesem Tempo, von dem ich eigentlich in London zurückgehen wollte, bin ich ja wieder in dem gleichen Tempo in dieser Startup-Szene und quasi so als Berufstätige, die so viel unterwegs ist, eigentlich wieder auf dem gleichen Level dahin, hatte ich weitergemacht. Und so kam dann auch die Entscheidung, okay, es braucht wieder einen Wendepunkt, es ist ja. Die Zeit in meinem Leben für in dem Fall ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen besonnener.
Und dann hast du da gedacht, Ruhe bedeutet sich selbstständig machen.
Was? Ruhe bedeutet auf jeden Fall mal Kärnten.
Aha, okay.
So bin ich nach Kärnten gekommen und ich hatte dort auch schon, also inhaltlich mir gedacht, okay, will ich auch noch mal was anderes dazu machen, Marketing und Kommunikation irgendwie, das hatte ich jetzt schon mehrere Jahre gemacht, gibt es noch was ich noch dazu machen möchte und habe dann berufsbegleitend in Kärnten bildende Kunst dazu genommen. Ich hatte erst wirklich später verstanden, warum und wie gut sich das auch integrieren lässt, auch heute in meinen heutigen Job. Mhm. Aber es war einfach aus einem Bedürfnis heraus, zu sagen, Marketing ist ja ein kreativer Job, aber geht es auch noch kreativer? Mhm. Gibt es da noch irgendwas, wo ich noch mehr in die Tiefe gehen kann? Und das habe ich in Kärnten gemacht und habe einige Jahre im Angestelltenverhältnis gearbeitet, in verschiedenen Positionen. Habe das Studium fertig gemacht und nachdem ich fertig war, war dann tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, um zu sagen, so, jetzt wird es aber Zeit für die eigene Gründung.
Ja, und in welchem Bereich wolltest du dich dann selbstständig machen? Beziehungsweise wie schnell hast du dann diesen Prozess umgesetzt, dass du dann schlussendlich Unternehmerin wurdest?
Für mich, ich würde vielleicht sogar sagen, ich glaube, das Unternehmergehen hat man auch schon, wenn man angestellt ist. Man merkt es ja an sich selber, dass man anders arbeitet als andere, dass man Projekt-Ownership hat, man ist dafür verantwortlich, man, keine Ahnung, ich bin nicht selten auch in einem Angestelltenverhältnis bis 9, 10, 11, manchmal bis Mitternacht gesessen, weil es mir wichtig war, das Projekt fertig zu machen, weil ich mich einfach auch dafür verantwortlich gefühlt hatte, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich mich mit dem Projekt identifizieren konnte. Und ich glaube, diese Art zu arbeiten oder dieses unternehmerische Denken, das ist nicht etwas, wo man sich plötzlich entscheidet, ich mache mich jetzt selbstständig, sondern ich glaube, das hat man.
Das hat man und ich finde, das ist ein Teil des Abenteurergeistes.
Ja, ja. Ja. Ich denke, das passt gut zusammen, das passt gut ineinander. Ja. Mhm. Und also war es für mich irgendwie eine Frage der Zeit nur noch, wann ich mich selbstständig mache. Und nachdem ich zu diesem Zeitpunkt auch ganz viele unterschiedliche Stationen hatte, ich habe in Kärnten dann auch noch bei verschiedenen Startups gearbeitet, ist die Entscheidung dann gefallen, dass ich die Leistungen, die ich bis dato im Angestelltenverhältnis gemacht habe, dass ich die jetzt als Unternehmerin anbiete und mich selbstständig mache. Mhm. Und das ist eine Entscheidung, die mich bis heute mit Freude erfüllt und die ich so, wenn es irgendwie möglich ist, nicht mehr aufgeben würde.
Okay. Und Freude ist ja auch der Antriebsfaktor, weil es ist ja auch nicht immer leicht, Unternehmerin zu sein. Du hattest ja auch deine Herausforderungen, soweit ich weiß.
Ja, das ist richtig. Wer nicht?
Ja, genau.
Wer nicht? Also Gründen ist auch wieder so, Gründen ist einfach spannend. Also bis jetzt vielleicht auch nochmal so, um diese Geschichte auch oder diese Schritte so zu verstehen, warum so das eine zum anderen führt, ist, dadurch, dass ich in der Startup-Szene auch ja schon verankert war, weil ich hatte schon für Startups gearbeitet, ich habe auch in meiner Freizeit bei so Startup-Live-Events und so mitgemacht, wo es darum ging, da gehen Leute hin mit ihrer Idee und die pitchen und dann kannst du dort mitarbeiten. Habe ich ja auch immer mitgemacht. Das war schon so ein, das hat mich auch immer schon irgendwie gereizt oder motiviert oder angesprochen. Dieser Spark einfach. Mhm. Und das war, dann war das irgendwie für mich naheliegend zu sagen, ich will jetzt selbst gründen, ich will selbst was auf die Beine stellen, ich will selbst wissen, wie sich das anfühlt. Jetzt habe ich das schon von innen bei Startups mitgearbeitet und von innen heraus gesehen, wie es ist, aber jetzt will ich mal selbst diesen Schritt gehen. Und der Gründungszeitpunkt ist natürlich immer ein sehr relevanter. Ich habe dadurch, dass ich eine Unternehmensberatung gegründet habe, habe ich Gott sei Dank auch für mich im Hintergrund dieses Know-how, um mir selbst auch ein bisschen die strategische Ausrichtung, um mich selbst auszurichten, um selbst schon abzuwägen, aha, da kommen jetzt schwierige Zeiten, es braucht eine Umstellung vom Geschäftsmodell und so weiter. Also die Dinge, die ich ja mit anderen Unternehmen mache, die kann ich ja auch auf mein eigenes Unternehmen anwenden. Und wobei ich dazu sagen muss, es macht immer Sinn, auch für mich, mir noch jemanden von außen zu holen, weil es ist immer anders, wenn man von jemandem begleitet wird, der einem hilft, nämlich so diese Innenperspektive zu verlassen, dich draußen hinzustellen und von draußen nochmal das ganze Bild zu betrachten. Aber so die grundlegenden Skills oder das Know-how ist ja da schon da. Also habe ich mir auch trotz schwieriger Phase, hatte ich da die Möglichkeit, auch agil zu bleiben, auch in schwierigen Zeiten.
Das war für dich der Grund, dass du da so gut und unbeschadet durch getaucht bist. Durch
unbeschadet ist relativ.
Ja, was bedeutet unbeschadet? Ja.
Unbeschadet ist relativ. Ich glaube, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, jedes Unternehmen, das durch eine Krise geht, hat oder erzeugt automatisch durch die Reibung Kollateralschaden. Das lässt sich auch, wenn man das jetzt in eine Metapher umwandelt und sich so vorstellt, das lässt sich ja auch physikalisch gar nicht vermeiden. Überall, wo Reibung entsteht, entsteht natürlich auch Energie, es entsteht Hitze, es entstehen Prozesse, die man erst dann wieder verarbeiten oder abtragen muss. Und unbeschadet, vielleicht würde ich gar nicht den Begriff beschadet nehmen. Es ist jede Herausforderung, die auf uns zukommt, birgt eine Chance. Jede. Und ich denke, dass gar nicht Angst vor Veränderung haben, sondern Angst loszulassen, Angst, Sachen aufzugeben. Es ist, glaube ich, nicht die Angst vor Veränderung. Aber wenn jetzt eine Herausforderung kommt, sagen wir, du bist, mach mal die Metapher von einem Boot oder einem Segelboot oder einem Schiff, was auch immer, und du bist auf Kurs, das ist dein Kurs, das ist dein Unternehmen und das ist deine Strategic Direction sozusagen, das ist dein Kurs. Und dann kommt da, keine Ahnung, sind jetzt irgendwelche Hindernisse in deinem Kurs oder es kommt ein Sturm auf, wie auch immer. Das heißt, du musst etwas verändern. Die Dinge können nicht gleich bleiben. Und vielleicht, wenn der Sturm ein größerer ist oder wenn die makroökonomischen Faktoren, wie man jetzt so richtig sagen würde, wenn die stärker einwirken, sodass du in deinem Unternehmen mehr ändern musst, dann musst du mehr Dinge über Bord werfen, mehr Dinge neu sortieren. Manchmal musst du alles auseinandernehmen, es anschauen und dir überlegen, was bleibt und was geht. Und das ist ein unglaublich großer Aufwand, der natürlich auch mit Verlust zu tun hat, weil man natürlich von Dingen loslassen muss. Das kann sein von Gewohnheiten, von Produktlinien, von Zielgruppen, die vielleicht nicht mehr so lukrativ sind. Das kann so viele verschiedene Facetten haben. Aber es ist auf jeden Fall dieses Loslassen. Und ich denke, dass es gar nicht die Veränderung so sehr ist, vor denen Menschen Angst haben, sondern oft ist es die Angst vorm Verlust oder Angst, etwas loslassen zu müssen. Und das Schöne ist jetzt aber, dass mit dieser Veränderung, wenn was Altes geht, mache ich automatisch Platz für was Neues. Und dieses Neue, das kennen wir ja noch nicht. Deshalb wollen viele an dem Alten nicht loslassen. Wenn sie aber wüssten, dass das, was da kommt, ja eh viel schöner ist oder viel besser oder auf lange Sicht viel lukrativer, profitabler und so weiter und so fort, dann würde man ja gar nicht zweifeln und würde man das ja sofort weglegen. Aber das Problem ist, das wissen wir vorher nicht. Das heißt, wir müssen vorher uns vom Alten lösen, von alten Prozessen, alten Systemen, alten Denkmustern, alten Gewohnheiten und so weiter, um offen zu sein, um diesen Schritt zu gehen. Und da, glaube ich, gibt es tatsächlich viele, auch jetzt auf persönlicher Ebene, viele Menschen, die man da abholen muss. Persönlich finde ich diesen Punkt, den ich ja gerade beschreibe, der steckt für mich voller Energie und voller Spark.
Da bin ich wieder beim Abenteuergeist.
Genau,
ja,
ganz genau. Und ich glaube, ein Abenteurer sagt da, ich mache es wegen dem.
Wegen dem Kribbeln.
Genau.
Siehst du dich als Abenteurerin?
Unbedingt. Ich glaube, du erkennst es an meinem Gesichtsausdruck, wenn ich davon rede. Ja. Also was für mich einfach auch eine Veränderung oder Veränderungsprozesse ausmachen. Ja. Und dass da einfach viel, viel Luft und viel, viel Raum für eben dieses Neue ist, was kommt. Und was mich vielleicht, wo ich vielleicht sage, prägt mich oder da stützt mich tatsächlich mein Lebenslauf oder meine Vita, so wie ich sie bis jetzt aufgestellt habe, ist durch die Resilienz, die ich erfahren habe, weil die Stationen, die ich gemacht habe, die waren nicht alle immer schön.
Ja.
Und ich glaube, jeder, der was in die Hand nimmt, jeder, der was bewegt, wird automatisch Gutes und Schlechtes erleben oder positive Erlebnisse, nicht so positive Erlebnisse haben. Ich denke, das ist ganz normal. Und diese Resilienz, wenn du da mal durchgehst, wenn du da mal durchtauchst und sagst so rückblickend, was ist eigentlich passiert? Das hat mich zu einer stärkeren Frau gemacht. Es hat mir mehr Verständnis gebracht. Es hat mir ein besseres Netzwerk gebracht. Es hat mich an eine ganz andere Stelle gebracht. An der wäre ich jetzt sonst gar nicht. Wenn man das ein, zwei, dreimal durchgespielt hat, egal auf welchem Niveau, das kann auf einem viel kleineren Niveau sein, dann traut man sich, diesen großen anderen Schritt viel eher zu machen, weil du weißt, naja, was soll denn schon passieren? Und eigentlich rückblickend, ich habe ja öfters schon Türen geschlossen und die neuen, die aufgegangen sind, die waren eigentlich meistens besser als das, was ich mir hätte vorstellen können.
Aber da braucht man natürlich auch viel Mut dazu. Also ja. Mut und Abenteuergeist sind meiner Meinung nach eine wichtige Paarung.
Ja, ich glaube, ich würde da noch eine weitere Zutat hinzufügen und ich würde sagen Neugierde. Neugierde, und mit Neugierde meine ich so diese kindliche Neugierde.
Ja.
Diese kindliche Neugierde, um Neues lernen zu wollen, Neues entdecken zu wollen, Neues verstehen zu wollen, andere Perspektiven sehen zu wollen.
Auf jeden Fall. Neugierde ist eine sehr wichtige Eigenschaft.
Ja. Ja. Also ich denke, Neugierde und Mut sind wahrscheinlich die zwei Antriebsmotoren, die mich dazu bewegt haben in meinem Leben, einfach auch viele, mich oft neu zu finden, neu zu erfinden, mich oft auch in Plätzen verlieren zu lassen. Also ich habe mich, es gibt eh auch so ein schönes Sprichwort, sometimes you need to get lost in order to find yourself. Und das kann ich voll unterschreiben. Also manchmal musst du dich verlieren, um dich wieder neu zu entdecken oder neu zu erfinden. Und
sonst gibt es auch keinen Grund dazu.
Ja, genau.
Ja. Iris, abschließend eine Frage. Was bedeutet für dich ein sinnerfülltes Leben?
Boah, da kommst du gleich mit der größten. Ja. Abschließend schon, noch die größte schon. Frage deines Lebens. Du hättest mich auch fragen können, was willst du mal werden?
Du bist schon. Du bist schon so vieles. Ich frag dich nicht, was du werden willst. Was ist ein sinnerfülltes Leben für dich? Im Moment, gerade im Moment, wenn du es ganz spontan sagen könntest.
Boah, das ist eine gute Frage. Ein sinnerfülltes Leben. Ist für mich ein Leben, in dem ich mit mir in kompletter Einstimmigkeit bin oder in kompletter Balance bin, wo ich eins mit mir sein kann. Und eins mit mir bin ich, und das speist wieder eben viele, das wird gespeist von vielen anderen Faktoren. Eins mit mir bin ich, wenn meine Umgebung kind, gut zu mir ist, wenn ich in meiner Umgebung besondere Menschen habe, die mit mir in Resonanz gehen können, denen ich mich austauschen kann, wo ich mich weiterentwickeln kann, wo eben Raum für gegenseitige Entwicklung ist. Ein sinnerfülltes Leben ist aber auch, wenn ich im Einklang bin, weil ich für mich Raum habe, für meine eigene, ich würde sagen, vielleicht sogar emotionale Entwicklung. Und das kann sein mit Klavier spielen. Ich spiele im Moment gern und viel Klavier
schön,
wieder.
Sehr schön.
Das kann mit Kunst sein, wenn ich Zeit habe, wieder den Pinsel in die Hand zu nehmen. Ein sinnerfülltes Leben ist aber auch ganz stark für mich damit verbunden, welche Tätigkeit habe ich? Was kann ich noch hinzufügen? Und das ist in meiner Tätigkeit, die ich bei Knallweiß habe, wenn ich nicht nur Unternehmen, aber vordergründig eben auch Menschen begleiten kann, mit Menschen in Austausch gehen kann und ich sehe, dass ich da tatsächlich einen Impact habe, dass ich da eine Wirkung habe auf die Bereiche, auf Menschen. Das ist auch ein ganz großer Antriebfaktor. Das ist auch ein ganz großer Faktor, der für mich auch dieses große Bild Sinn des Lebens auch mit erfüllt.
Schön, sehr schön gesagt. Danke. Ja, liebe Iris, es ist mir wirklich ein großes Vergnügen gewesen, dich hier als Abenteuergast zu haben. Danke, dass du aus deinem Leben geplaudert hast. Und ich bin mir sicher, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben viele Inspirationen gewonnen. Und ja, ich wünsche dir weiterhin alles Gute auf deinem Weg und wir werden ja natürlich in Kontakt bleiben.
Ja, danke, liebe Birgit, für die Einladung zum Podcast. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Ich bin auch schon gespannt auf all die anderen Abenteurer, die du hier vor das Mikrofon holen wirst und freue mich schon auf deine vielen Podcast-Folgen. Auch dir alles Gute mit dem Podcast.
Danke, liebe Iris. Ja, danke euch fürs Zuhören und Zusehen. Ja, es ist ja ein Videopodcast. Ich bin mir sicher, ihr konntet viele neue Inspirationen gewinnen und einen weiteren interessanten Gast kennenlernen. Eine Abenteurerin, eine wahre Abenteurerin habt ihr heute kennengelernt. Und wenn ihr 2, 3 Leute kennt, für die dieser Podcast auch eine Inspiration sein könnte, könnt ihr den Link natürlich gerne teilen. Und ich freue mich sehr, wenn ihr meinen Podcast in eurer präferierten Podcast-App abonniert. Alles Liebe und bis zum nächsten Abenteuer. Eure Birgit.